NDR Info. Norddeutschland.
Jetzt mit Andreas Sperling. Mit Aktionen und Initiativen wird heute der Tag der Pressefreiheit begangen. Dazu gibt es die aktuelle Rangliste von Reporter ohne Grenzen. Deutschland ist dort in puncto Pressefreiheit von Platz 10 auf Platz 11 abgerutscht, von insgesamt 180 Staaten. Es bleibt festzuhalten, dass die Pressefreiheit in immer mehr Ländern bedroht ist. Und auch die Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten nimmt zu. Ich habe mit Florian Nuxoll vom Verein Journalismus macht Schule gesprochen, mit Sitz in Hamburg. Dieser Verein geht aktiv in Schulen, um dort über Pressefreiheit zu sprechen. Haben denn die Schülerinnen und Schüler überhaupt ein Bewusstsein für dieses Thema und seine Bedeutung?
Genau, ich bin ja auch Lehrer und bin damit täglich mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt und merke, dass Pressefreiheit da oft gar kein Bewusstsein besteht. Man muss sie erstmal da sensibilisieren und sagen, warum das Ganze relevant ist. Bei jüngeren Schülern fange ich dann so oft an und sage, ey, stellt euch mal vor, ich würde euch jetzt nur noch Sechsen geben und das Geld fürs Schullandheim einstecken. Aber es dürfte nicht in der Schulzeitung stehen, es dürfte nicht lokal in der Zeitung stehen, es dürfte nirgendwo auf Instagram sein. Und dann reden die Schüler darüber, was macht das? Also dann könnten sie ja machen, was sie wollen und keiner wird es erfahren. Und da kann ich sie dann abholen und sagen, genau, so ist es. Deswegen brauchen wir eben auch auf einer höheren Ebene oder auf einer größeren Ebene, nationalen Ebene, aber lokalen Ebene auch einen Journalismus. Bei größeren Schülern kann ich auch direkt mit Russland einsteigen oder leider aktuell auch Prozesse in den USA ein bisschen zu begleiten. Und dann kann man sie darauf hinweisen oder dahin bringen, zu verstehen, warum ein unabhängiger Journalismus wirklich wichtig ist, dass es diese vierte Gewalt ist, die Missstände aufdeckt und dass wir das auch brauchen, um dann wirklich auch demokratisch über die gleichen Fakten streiten zu können.
Bei dieser fast unüberschaubaren Vielfalt von Informationswegen kann es da denn überhaupt noch funktionieren, alle Inhalte kritisch zu hinterfragen?
Nee, das ist eine Überforderung, weil es einfach, wir werden überflutet mit Informationen und deswegen muss man da auch Schülerinnen und Schülern oder vielleicht der Gesellschaft an sich sagen, wir brauchen Gatekeeper, also Qualitätsjournalismus, wo ich weiß, da kann ich mich drauf verlassen und ich muss nicht alles immer hinterfragen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit ich einfach nicht auch so eine Cognitive Overload habe und überfordert bin von den ganzen Informationen, weil dann ziehe ich mich sonst irgendwann zurück und zweifle alles an und sage, ich glaube nichts mehr.
Sie gehen ja mit Ihrem Verein direkt in Schulen. Sie bieten da Workshops an, Diskussionsrunden. Partner dabei sind auch wir vom NDR. Was genau machen Sie denn da mit den Schülerinnen und Schülern?
Genau, da kommen Journalisten in die Klassen. Das ist entweder für eine Doppelstunde oder auch für ganze Projekttage. Und das Wichtige ist dann, dass ein Journalist, eine Journalistin erlebbar wird, aus dem Arbeitsalltag erzählt. Und dann ist es nicht irgendjemand, der irgendwo von da oben was entscheidet, was ich hier lesen kann oder auch nicht lesen kann, sondern man wird in diese Entscheidungsprozesse auch von Redaktionen mit eingenommen. Und dann erfahren sie, dass da wirklich ein Prozess dahinter ist, der auch eine gewisse Qualität sichert. Und einfach Journalisten als Menschen wahrzunehmen, ist da schon der allerwichtigste Punkt in einem ersten Schritt bei der Vermittlung von Medienkompetenz.
Haben Sie denn nach Ihren Workshops in den Schulen das Gefühl, dass da tatsächlich was hängen bleibt bei den Schülerinnen und Schülern, also dass die wirklich nachhaltig ihre Mediennutzung ändern?
Also ich glaube, eine komplette nachhaltige Veränderung der Mediennutzung ist übertrieben. Die sind immer noch bei TikTok und Co. Aber wenn Sie an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen kritischer hinterfragen und verstanden haben, dass dieser Journalist ja auch mit einem Berufsethos reingeht und mich oder die Gesellschaft objektiv informieren will, das macht schon was. Und das ist so ein erster Ansatzpunkt, um die Nachrichten- und Informationskompetenz von Schülerinnen und Schülern zu stärken. Das muss im nächsten Schritt natürlich dann im Unterricht und nicht nur im Politikunterricht und Deutschunterricht, sondern in allen Fächern auch wieder aufgegriffen werden.
Glauben Sie denn, dass man Schülerinnen und Schüler, also dass man Jugendliche noch einmal für diese, ich sag mal, Traditionsmedien gewinnen kann? Also für Tageszeitungen, für Radio, Fernsehen, auch für die öffentlich-rechtlichen Angebote?
Ich glaube nicht mehr, wie es in den 80er oder 90er Jahren war, weil dafür einfach die Medienlandschaft sich ja auch verändert hat. Es geht aber darum, vielleicht wieder Marktanteile zurückzugewinnen und Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, okay, wenn du jetzt in eine Tageszeitung guckst, wenn du im Radio unterwegs bist, dann musst du das nicht per se alles kritisch sehen. Du kannst es dann erstmal einigermaßen glauben, wenn da eine Fehlinformation drin ist, wird das später auch wieder richtig gestellt. Aber wenn wir ihnen erklären, wie diese Systeme funktionieren, dann glaube ich schon, dass wieder mehr Schülerinnen und Schüler dort aktiv das Ganze hören und konsumieren. Wobei natürlich, also wir wollen nicht unrealistisch sein. Solange soziale Medien da sind, ist das etwas, wo der Wettbewerb für klassische Medien einfach sehr schwer ist.
Florian Nuxoll vom Verein Journalismus macht Schule, heute am Tag der Pressefreiheit. Die Hansestadt Hamburg schiebt mittlerweile mehr Flüchtlinge in andere EU-Länder ab, und zwar sogenannte Dublin-Fälle. Das sind Geflüchtete, für die ein anderer EU-Staat zuständig ist, weil sie dort zuerst eingereist sind. 29 Menschen hat Hamburg nach diesem Verfahren im ersten Quartal zwangsweise aus der Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt in andere Länder zurückgeschickt. Mehr dazu von Susanne Röse.
Frankreich, Belgien oder Spanien. In diese und andere EU-Länder wurden die Geflüchteten aus der Einrichtung in Schleswig-Holstein abgeschoben. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Im gleichen Vorjahreszeitraum wurden 10 Menschen aus Glückstadt in andere EU-Länder abgeschoben. Im ganzen Jahr 2024 waren es 63. Die flüchtlingspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Carola Enslen, kritisiert das dysfunktionale Dublin-System. Alle wüssten, wie katastrophal die Aufnahmebedingungen in vielen anderen EU-Ländern seien, aber nichts werde dagegen getan, bedauert sie. Aus der Einrichtung in Glückstadt wurden auch 45 Menschen in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt, 12 davon EU-Obdachlose, vermutet Enslen.
Auch in Schleswig-Holstein wird der Mangel an medizinischen Fachangestellten immer mehr zum Problem. Die werden gebraucht, um den Betrieb in vielen Arztpraxen aufrechtzuerhalten. Ohne sie läuft oft nichts, berichtet Karin Münster.
Laut Verband medizinischer Fachberufe gibt es in Schleswig-Holstein aktuell zwar insgesamt mehr medizinische Fachangestellte als noch 2016, aber viele von ihnen arbeiten in Teilzeit, etwa 53%. Das verschärft den Fachkräftemangel. Bis 2027 könnten laut Institut der deutschen Wirtschaft bundesweit mehr als 16.000 medizinische Fachangestellte fehlen. Die Folgen? Kürzere Sprechzeiten und ein reduziertes Leistungsangebot. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein fordert deshalb, den Beruf attraktiver zu machen, zum Beispiel durch Fortbildungsmöglichkeiten und bessere Vergütung.
Naturfreunde, Förster, Landwirte, auch Hobbygärtner, sie alle warten auf Regen. Der ist ja für heute vorhergesagt, aber noch nicht überall angekommen. Wegen der Trockenheit haben die Landesforsten in Niedersachsen Waldbesucher jetzt zu ganz besonderer Wachsamkeit aufgefordert. Uwe Dey.
Eben weil die Böden so trocken sind, reicht oft schon ein Funke, um die Vegetation zu entzünden und einen Flächenbrand auszulösen. Besonders problematisch ist es jetzt schon in den Wäldern im Nordosten Niedersachsens, wo aktuell die zweithöchste Warnstufe gilt. Zum Beispiel rund um Soltau, Wittingen, Celle oder auch Nienburg. Die Landesforsten appellieren deshalb an alle Waldbesucher, sich an das Rauch- und Feuerverbot zu halten, das bis Ende Oktober gilt. Denn menschliches Fehlverhalten ist nach wie vor die Hauptursache für Waldbrände. Aber Menschen sind auch wichtige Brandmelder, sagt Landesforstenpräsident Merker. Sollten Waldbesucher also Brandgeruch oder verdächtigen Rauch sehen, sollten sie ganz schnell die Feuerwehr alarmieren. Auch im Harz hat es ja schon mehrfach gebrannt in diesem Frühjahr. Seit Donnerstag fährt auch die Harzer Schmalspurbahn nicht mehr mit Dampf, sondern mit Diesellok auf den Brocken hoch, um Funkenflug zu verhindern. Immerhin könnte sich die Lage durch die angekündigten Schauer zumindest kurzfristig etwas entspannen.
Gestern Abend fiel der Startschuss für das Hamburger Theaterfestival. Es ist die 17. Ausgabe, parallel zum Berliner Theaterfestival. Auftakt gestern Abend im Thalia-Theater mit Sartres Die schmutzigen Hände, einem Gastspiel vom Schauspielhaus Zürich. Peter Helling saß für uns im Publikum.
Politik ist ein dreckiges Geschäft, sagen viele. Entweder man muss Kompromisse machen und seine Ideale verraten, oder man verbeißt sich ideologisch, bis es nicht mehr geht.
Guck, ich hab schmutzige Hände bis zu den Ellbogen. Ich hab sie in Blut und Scheiße getauft. Bildest du dir ein, man könnte unschuldig regieren?
Höderer ist so ein Kompromissschließer, der gerne Rotwein schlürft. Marke Sozialist im Nadelstreifenanzug, eitel, geleckt, aber menschelnd. Obwohl er aus einer Revoluzzerpartei kommt, will sich der Parteichef an der Regierung beteiligen, zusammen mit Faschisten und Nationalisten. Eine Gruselampel mit Brauntönen, à la Jean-Paul Sartre.
Uns stehen harte Zeiten bevor, das Land ist pleite, vielleicht kommt es zum Bürgerkrieg.
Für diesen Verrat will die Partei Höderer beseitigen und schickt dafür Hugo. Der soll sich als Sekretär bei ihm einschleusen. Aber irgendwie geht die Sache schief, denn Hugo findet Höderers Ideen gar nicht so schlecht. Im Gegenteil.
Verstehst du nicht, mein Verbrechen bringt mich um, sondern sein Tod. Ich spüre es nicht, weder auf meinen Schultern noch auf meinem Herzen. Es ist zu meinem Schicksal geworden, verstehst du? Es bestimmt mein gesamtes Scheißleben von außen.
Bis die Bombe platzt.
Ich fand, es war wahnsinnig klamaukig, langweilig am Anfang. Nur das letzte Drittel hat mir gefallen.
Nicht allen gefällt die Inszenierung von Jan Bosse aus Zürich. Und ja, sie ist grell, bunt, sieht aus wie ein französischer Film der 60er, 70er Jahre. Mit Kunstnebel und Plastikpalme, samt Anzug und Polyesterkleid, Chansons in einer schimmligen Bar. Carol Schuler singt und spielt umwerfend.
In eurer Männerwelt sei alles in bester Ordnung. Aber seht ihr nicht, dass eure Welt gerade überall Risse bekommt?
Das ist sinnlich und kaum existenzialistisch, philosophisch. Was hier aber gelingt, man sieht im Räderwerk der Politik buchstäblich beim sich drehen zu, mitten im Maschinenraum der Macht. Wer lügt und wer spielt einfach nur Theater? Das ist elektrisierend und übrigens brillant gespielt von allen.
Mir sind Leute lieber, die den Tod fürchten. Das heißt, dass sie zu leben verstehen. Ich bin nicht gemacht, um zu leben. Ich weiß nicht, was das Leben ist.
Keiner behält hier saubere Hände.
Ja, das ist wahrscheinlich die Grundsatzfrage gewesen, um die es da ja auch ging, ne? Wie viel Idealismus bleibt am Ende übrig, macht korrumpiert. Ne?
Dicht körperlich spielen Wolfram Koch als todgeweihter Politiker und Stephen Sower als Möchtegern-Attentäter. Ein Krimi mit Showdown am Oldtimer-Peugeot.
Ja, super. Sehr gut. Großartiges Stück.
Ich fand, das war sehr modern und es passt genau in die Zeit im Moment, finde ich.
Coole Message und super Schauspieler.
Ja, war ganz klar, die Botschaft rauszuhören, also der aktuelle Bezug. Aber ich fand auch ein sehr intensives Schauspiel.
Beim Hamburger Theaterfestival lassen sich andere Regiestile von den größten Bühnen im deutschsprachigen Raum kennenlernen, findet dieser Zuschauer.
Eben, dass man sie mal sieht und nicht extra hinfahren muss. Und ich weiß nicht, was eine Bratwurst in Zürich kostet. Ich würde schon gern noch mal hinfahren.
Aus Berlin reist eine echte Mammutproduktion an, die Dreigroschenoper, in der Inszenierung von Barry Kosky vom Berliner Ensemble. Diese Inszenierung ist schon um die halbe Welt getourt. Aber auch Puppentheater ist dieses Jahr dabei. Böhm, da geht es um die Verwicklungen des Jahrhundertdirigenten Karl Böhm in der Nazizeit. Stars wie Nikolaus Ovtcharek, Caroline Peters und Ulrich Mattes sind hier, wie schon öfters, zu sehen. Die schmutzigen Hände. Das Stück ist ein kluger Festivalstart in Zeiten von koalitionären Verhandlungen und Trumpscher Brachialpolitik. Schmutz an den Händen? Politiker zu kritisieren fällt leicht. Politik zu machen und Kompromisse einzugehen? Sehr schwer.
Das Hamburger Theaterfestival. Bis Ende Juni werden 7 hochkarätige Gastspiele von den großen Bühnen aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen. Am Dienstag, 13. Mai, geht es weiter mit einem Stück von René Polesch aus Berlin. Jetzt ist es 17.52 Uhr, 8 Minuten vor 6.